Rainer, lies mal vor.
Kapitel 3. Spike sah auf die Uhr. Es war 5:05. Aber kaum hatte er sich in einem bequemen Sessel in der Eingangshalle niedergelassen, um auf John Wood zu warten, als dessen schlanke Gestalt sich schon im Hoteleingang zeigte. Die Erscheinung dieses hochgewachsenen Mannes fiel allgemein auf. Er war vor der Zeit ergraut, aber sein Gesicht war von einer eigenartigen Schönheit, die sich besonders in den lebhaften Augen konzentrierte. Sein ausdrucksvoller Mund schien zu sprechen, auch wenn er schwieg. Er reichte Spike die Hand und drückte sie freundlich.
»Ich komme doch nicht etwa zu spät. Ich war den ganzen Vormittag sehr beschäftigt und ich möchte den Zug um 2:30 nach dem Kontinent nehmen. Deshalb bin ich so eilig.«
Sie gingen zusammen in den großen Speisesaal und der Oberkellner führte sie zu einem reservierten Tisch in einer Ecke. Spike war durch das interessante Gesicht des anderen gefesselt und stellte unwillkürlich Vergleiche mit der abstoßenden Hässlichkeit des Mannes an, den er soeben verlassen hatte. Wood war aber auch das gerade Gegenteil von Abel Bellamy. Sein gütiger Charakter spiegelte sich in seinem seelenvollen Blick wider, und ein freundliches Lächeln lag ständig in seinen Augen. Alle seine Bewegungen waren gewandt und lebhaft und seine langen, weißen, zarten Hände schienen niemals zu ruhen.
»Nun, was wollen Sie von mir erfahren? Vielleicht kann ich Ihnen alles erzählen, bevor die Suppe serviert wird. Ich bin Amerikaner.«
»Das hätte ich nicht vermutet.«
John Wood nickte.
»Ich habe lange Zeit in England gelebt. Ich bin...«
Er machte eine Pause.
»Lange Jahre nicht daheim gewesen. Ich möchte nicht viel von mir selbst erzählen und meine bescheidenen Verdienste mit möglichst wenig Worten abtun. Ich lebe jetzt in Windwin in Belgien und leite dort ein Heim für schwindsüchtige Kinder. Ich will die Anstalt aber noch dieses Jahr nach der Schweiz verlegen. Die Wood'sche Lungenheilmethode stammt von mir, nebenbei bin ich Junggeselle, aber das ist alles, was von mir zu berichten ist.«
»Ich möchte gerne wegen der Kinderheime mit Ihnen sprechen. Wir haben einen längeren Artikel darüber in einer belgischen Zeitung gefunden. Dort stand auch, dass Sie die Absicht haben, große Summen zusammenzubringen, um in jedem Land Europas ein Mutterhaus zu errichten. Was verstehen Sie darunter?«
Mr. Wood lehnte sich in seinen Stuhl zurück und dachte einen Augenblick nach, bevor er antwortete.
»In allen Ländern Europas, besonders in England, wird eine Frage immer brennender. Ich möchte sie das Problem der ungewünschten Kinder nennen. Vielleicht ist ungewünscht nicht das richtige Wort. Nehmen wir einmal an, eine Witwe bleibt nach dem Tod ihres Mannes ohne Mittel zurück und muss 1 oder 2 Kinder ernähren. Sie kann unmöglich einem Beruf oder einer Beschäftigung nachgehen, es sei denn, dass sich jemand um ihre Kinder kümmert. Und das kostet wieder Geld. Dann gibt es andere Kinder, deren Geburt man fürchtet, deren Existenz Schande und Verlegenheit bringt, die versteckt werden müssen und dann in solche verrufenen Kinderheime kommen, deren Inhaberinnen es für ein paar Dollar die Woche übernehmen, nach ihnen zu sehen und sie großzuziehen. Es vergeht kein Jahr, in dem nicht in dem einen oder anderen Land die Leiterinnen solcher Heime unter schwerer Anklage vor Gericht gestellt werden, sei es, dass sie die Erziehung dieser Kinder vernachlässigt oder dass sie direkt beschuldigt werden, sie beiseite gebracht zu haben. Dann begann er in großen Zügen seinen Plan über die Errichtung von Mutterhäusern zu entwerfen, in denen solche unerwünschten Kinder Aufnahme finden könnten und sorgfältig von besonders zu diesem Beruf vorgebildeten Pflegerinnen betreut werden sollten. Allmählich könnte man dann Schülerinnen annehmen, die für ihre Ausbildung in der Kinderpflege ein Lehrgeld zahlen. Meiner Meinung nach könnte man im Laufe der Zeit diese Anstalten so organisieren, dass sie sich selbst unterhalten. Dann würde man der Welt gesunde Knaben und Mädchen schenken, die fähig wären, den Kampf ums Dasein erfolgreich zu bestehen. Während des Essens sprach er nur über kleine Kinder. Ihre Pflege war sein Lebensinhalt. Er erzählte des Langen und Breiten von einem kleinen deutschen Waisenkind, das er in seinem Heim besonders hegte, und schilderte es so lebhaft, dass die Gäste an den anderen Tischen sich nach ihm umwandten.
»Seien Sie nicht böse, dass ich Ihnen das sage, Mr. Wood. aber Sie haben doch eine sonderbare Liebhaberei.« Der andere lachte. »Das ist schon möglich«, meinte er. »Wer sind diese Leute?« fragte er dann plötzlich. Zwei Herren und eine junge Dame hatten den Speisesaal betreten. Der erste war hochgewachsen, schlank und hatte weiße Haare. Über seine Gesichtszüge breitete sich eine stille Melancholie. Sein Begleiter war ein elegant gekleideter junger Mann, dessen Alter zwischen 19 und 30 Jahren liegen konnte. Er schien von der tadellosen Frisur bis zu den Lackschuhen eine lebende Reklame für seinen Schneider zu sein. Aber am meisten fesselte die Erscheinung der jungen Dame.
»Sie ist von unwirklicher Schönheit, als ob sie aus einem Gemälde gestiegen sei«, sagte Spike. »Wer ist sie denn?«
»Miss Howard, Valerie Howard. Der ältere Herr ist Mr. Walter Howard, ein Engländer, der viele Jahre in den Vereinigten Staaten in dürftigen Verhältnissen lebte, bis Petroleum auf seiner Farm gefunden wurde. Auch dieser elegante junge Mann ist Engländer, Featherstone. Er treibt sich überall herum. Ich habe ihn schon in fast allen Nachtclubs von London getroffen.«
Die kleine Gesellschaft nahm an einem Tisch in ihrer Nähe Platz, und Wood konnte von da aus die junge Dame genauer betrachten.
»Sie ist in der Tat außerordentlich schön«, sagte er mit leiser Stimme.
Aber Spike war vom Tisch aufgestanden, zu den anderen hinübergegangen und begrüßte den älteren Herrn mit einem Händedruck. Nach kurzer Zeit kam er zurück.
»Mr. Howard hat mich eben gebeten, nach Tisch auf sein Zimmer zu kommen. Dürfte ich Sie vielleicht bitten, mich nachher einen Augenblick zu entschuldigen?«
»Natürlich.«
Die junge Dame vom Nebentisch schaute während des Essens zweimal mit fragenden, ungewissen Blicken zu ihnen herüber, als ob sie John Wood schon früher gesehen hätte und sich nun überlegte, wo und unter welchen Umständen. Spike hatte die Unterhaltung auf ein Thema gebracht, das ihn im Augenblick viel mehr interessierte als kleine Kinder.
»Mr. Wood, ich vermute, dass Sie auf Ihren vielen Reisen noch niemals einem wirklichen Geist begegnet sind.«
»Nein«, erwiderte der andere mit einem ruhigen Lächeln. »Ich glaube wirklich nicht.«
»Kennen Sie Bellamy?«
»Abel Bellamy? Ja, ich habe von ihm gehört. Er ist doch der Mann aus Chicago, der Gar Castle kaufte.«
Spike nickte.
»Und in Gar Castle treibt der grüne Bogenschütze sein Unwesen. Der alte Bellamy freut sich gerade nicht so sehr über den Spuk, obwohl viele andere recht stolz sein würden über einen solchen Schlossgeist. Er hat versucht, mich vollständig auszuschalten und mir diese schöne Geschichte vorzuenthalten.«
Er erzählte alles, was er von dem grünen Bogenschütze von Gar wusste, und Mr. Wood hörte ihm zu, ohne ihn zu unterbrechen.
»Es ist merkwürdig. Ich kenne die Legende von Gar Castle auch und habe auch von Mr. Bellamy gehört.«
»Kennen Sie ihn genauer?«
fragte Spike schnell. Aber der andere schüttelte den Kopf. Gleich darauf brach Mr. Howards Gesellschaft auf. Mr. Wood winkte dem Kellner und zahlte. Dann erhoben sie sich.
»Ich muss einen Brief schreiben«, sagte Wood. »Haben Sie lange mit Mr. Howard zu tun?«
»In 5 Minuten bin ich wieder hier. Ich weiß nicht, was er von mir will, aber ich glaube nicht, dass es länger dauern wird.«
Howards Zimmer waren auf demselben Flur wie die Bellamys. Als Spike hinaufkam, wurde er schon von Mr. Howard erwartet. Mr. Featherstone hatte sich scheinbar schon vorher verabschiedet. Nur der Millionär und seine Tochter waren in dem Zimmer.
»Treten Sie bitte näher, Holland«, Howard sprach mit einer müden Stimme und sah niedergedrückt aus.
»Valerie, das ist Mr. Holland. Er ist ein Journalist und kann dir vielleicht helfen.«
Die junge Dame nickte ihm freundlich zu.
»In Wirklichkeit möchte nämlich meine Tochter Sie sehen, Holland«, sagte Howard zu Spikes Genugtuung.
»Es handelt sich um Folgendes, Mr. Holland«, begann sie. »Ich möchte eine Dame ausfindig machen, die vor 12 Jahren in London lebte.«
Sie zögerte.
»Es ist eine Mrs. Held, die in der Little Bethel Street, Camden Town, wohnte. Ich habe bereits Nachforschungen in der Straße selbst gemacht. Es ist eine schrecklich armselige Gegend, und niemand kann sich dort an sie erinnern.
Ich wüsste überhaupt nicht, dass sie sich jemals dort aufgehalten hat, wenn ich es nicht durch einen Brief erfahren hätte, der in meinen Besitz kam.
Wieder machte sie eine Pause.
Dass der Brief in meinem Besitz ist, ist dem Adressaten unbekannt. Er hat auch allen Grund, alle Nebenumstände möglichst geheim zu halten. Einige Wochen, nachdem der Brief geschrieben wurde, verschwand Mrs. Held.
Haben Sie öffentliche Nachfragen in die Zeitungen gesetzt?
Ja, ich habe alles getan, was nur irgend möglich war. Auch die Polizei unterstützt mich schon seit Jahren.
Spike schüttelte den Kopf.
Ich fürchte, ich kann Ihnen dabei nicht viel helfen.
Das dachte ich auch, sagte Mr. Howard. Aber meine Tochter glaubte, dass Zeitungsleute viel mehr hören als die Polizei.
Plötzlich wurde sie durch Lärm auf dem Flur unterbrochen. Man hörte eine raue, erregte Stimme, dann einen Fall. Spike schaute auf und eilte sofort in den Korridor hinaus. Dort bot sich ihm ein ungewöhnlicher Anblick. Der Mann mit dem grauen Bart, den der Sekretär Krieger nannte, erhob sich langsam vom Boden. Auf der anderen Seite sah Spike die große, unförmige Gestalt Bellamys im Rahmen seiner Zimmertür stehen.
»Das wird Ihnen auch leid tun!« rief Krieger erregt.
»Scheren Sie sich zum Teufel!« brüllte Bellamy. »Wenn Sie noch einmal hierher kommen, werfe ich Sie zum Fenster hinaus!«
»Das wird Ihnen teuer zu stehen kommen!«
Krieger schluchzte beinahe vor Wut.
»Aber nicht in Dollars oder Cents!« fuhr der Alte böse auf. »Und hören Sie, Krieger, Sie beziehen eine Pension von der Regierung. Nehmen Sie sich in Acht, dass Sie die nicht verlieren!«
Mit diesen Worten drehte er sich um und warf die Tür heftig ins Schloss. Spike wandte sich an den Mann, der den Gang entlang hinkte.
»Was ist denn los?«
Krieger stand einen Augenblick still und rieb seine Knie.
»Sie sollen alles erfahren. Sie sind doch ein Reporter. Ich habe eine gute Sache für Sie.«
Spike war ein Zeitungsmann mit Leib und Seele und irgendeine Geschichte, über die man einen guten Artikel schreiben konnte, war für ihn das halbe Leben und bedeutete Erfüllung seiner ehrgeizigen Wünsche. Er ging schnell zu Howard zurück.
»Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen? Ich muss diesen Mann sprechen.«
»Wer hat ihn so zu Boden geworfen? Bellamy?«
Valerie fragte ihn. Eine gewisse Erregung klang in ihrer Stimme, so dass Spike erstaunt aufschaute.
»Jawohl, Miss Howard. Kennen Sie ihn?«
»Ich habe manches über ihn gehört«, sagte sie langsam.
Spike begleitete den wütenden Krieger in die Hotelhalle. Er war bleich und zitterte, und es dauerte einige Zeit, bevor er seine Stimme wieder beherrschte.
»Es stimmt, was er sagte. Es ist möglich, dass ich meine Pension verliere, aber das will ich auf mich nehmen. Sehen Sie, Mr.
Holland ist mein Name.
Hier kann ich Ihnen nicht alles erzählen. Aber wenn Sie in mein Haus kommen wollen, Rose Cottage, Field Road, New Barnet.«
Spike notierte sich die Adresse.
»Ich habe Ihnen etwas zu erzählen, was eine große Sensation hervorrufen wird. Bestimmt«,
sagte er mit Befriedigung.
»Das ist fein«, rief Spike. »Wann kann ich Sie sprechen?«
»Kommen Sie in ein paar Stunden.«
Mit einem kurzen Gruß entfernte sich Krieger. Wood, der interessiert zugeschaut hatte, trat auf Spike zu.
Der Mann sah ziemlich mitgenommen aus.
»Ja, man hat ihm böse mitgespielt. Aber er hat eine Geschichte zu erzählen, die ich brennend gerne schreiben möchte.«
»Ich habe gehört, was er Ihnen mitteilte«, sagte Wood lächelnd. »Aber nun muss ich mich verabschieden. Besuchen Sie mich doch einmal in Belgien.«
Als er Spike die Hand schüttelte, sagte er noch,
»Vielleicht kann ich Ihnen eines Tages eine Geschichte über Abel Bellamy erzählen, die beste, die Sie jemals gehört haben. Wenn Sie noch genauere Nachrichten über die Kinderheime haben wollen, wenden Sie sich nur ruhig an mich.«
Als Wood gegangen war, kehrte Spike zu Howard zurück, aber dort erfuhr er nur, dass sich Miss Howard mit bösen Kopfschmerzen zurückgezogen hatte und dass die Besprechung, wie er ihr bei ihren Nachforschungen vielleicht helfen könnte, auf unbestimmte Zeit verschoben war.